Die heutige Lesung steht im Prediger, Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Alles hat seine Zeit und alles Geschehen unter dem Himmel hat seine Zeit, seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und ausrotten, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit und aufbauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Steine zerstreuen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und Fernsein vom Umarmen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und Zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Streiten hat seine Zeit und Friede hat seine Zeit. Man arbeite, wie man will, so hat man doch keinen Gewinn davon. Worte des lebendigen Gottes.
Es wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr den Bibeltext noch auflässt und lasst uns auch zusammen beten für Gottes Hilfe jetzt. Himmlischer Vater, danke so sehr, dass du dein Wort jetzt zu uns reden willst und tust. Und wir bitten dich, wie wir gerade gesungen haben, dass du uns Christi Herrlichkeit sehen lässt, so dass jedes Herz bekennt, dass er der Herr ist. Amen. Heute sind wir beim Optiker. Wir nehmen einen geistlichen Sehtest zusammen. Und dieser Sehtest sagt nicht aus, wie gut unsere Augen sind. Er sagt allerdings aus, wie gut unsere geistlichen Augen sind. Und der Sehtest ist super einfach. Erkennst du, dass Gott über Zeit steht? Und erkennst du, dass du unter Zeit stehst? Der Autor dieses Bibelbuches, der Prediger, er lehrt uns in diesem Kapitel, dass ein großes Teil von unserer Frust und Enttäuschung davon kommt, dass wir unsere Beziehung zur Zeit falsch einschätzen. Und würden wir doch nur erkennen, dass Gott über die Zeit steht und dass wir drunter stehen, dann wären wir viel hoffnungsvoller, viel fröhlicher. Und so, dass wir das begreifen, hat der Prediger keinen großen Philosophieunterricht, keine große Abhandlung über die Zeit für uns. Er hat einfach eine einfache Frage. Stehst du unter, stehst du über? So, zuerst der Sehtest in Versen 1 bis 9 und dann später schauen wir die zwei Beobachtungen an, die der Prediger uns liefert in den Versen 10 bis 22. Zuerst der Sehtest. Die Verse 1 bis 9 sind ziemlich bekannt noch in unserer Kultur. Die werden gelegentlich bei Beerdigungen vorgelesen. Sie hören sich zunächst einmal fast positiv an. Vers 1, alles hat seine Zeit und alles Geschehen unter dem Himmel hat eine Stunde. Und man denkt, okay, das soll einfach irgendwie heißen, Gott regiert diese Welt auf eine gute und ordentliche Art und Weise. Passt. Und das stimmt tatsächlich, das tut Gott. Aber dieses Gedicht will etwas anderes sagen. Dieses Gedicht will sagen, dass das Leben in einer verfallenen und gefallenen Welt chaotisch und verwirrend wirkt. So schaut euch die Verse 1 bis 9 an. Es gibt keine Reihenfolge dazu, keine erkennbare Logik, keinen Kommentar des Autors, wo er denn sagt, so oder so müsst ihr das einordnen. Es kommt einfach alles durcheinander, nicht wahr? Nehmen wir mal Vers 5 als Beispiel. Steine zerstreuen hat seine Zeit, und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmungen hat seine Zeit und Fernsein von Umarmen hat seine Zeit. Man denkt sich, was hat Steine sammeln oder zerstreuen und Umarmungen miteinander gemeinsam? Wieso passen die zusammen hier? Und welche Zeit ist gut, sammeln oder zerstreuen? Und welche Zeit ist schlecht? Verwirrend. Oder Vers 4, Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit und Trauen hat seine Zeit. Man denkt, oh, das ist aber easy. Ist doch klar, Lachen ist besser als Weinen, oder? Das weiß doch jeder. Aber dann liest man weiter im Buch und dann am Anfang von Kapitel 7 sagt der Prediger, dass es doch besser ist, auf eine Beerdigung zu gehen, als auf eine Hochzeit. Also doch nicht klar, dass Weinen schlimmer ist als Lachen. Und es scheint, als ob der Punkt einfach der ist, dass die Zeiten, in denen wir leben, aufgewühlt sind. Sie kommen und gehen. Jede Zeit könnte gut oder böse sein. Und es ist alles verwirrend. Wenn du einen Terminkalender hast, mein liegt da, dann kannst du da reinschauen und der Terminkalender sagt dir, was für ein Tag es gerade ist. Es sagt dir allerdings nicht, in was für einer Zeit du gerade lebst. Bist du in einer Steine-Sammeln-Zeit oder ein Fan von Umarmungen-Zeit? Kannst du nirgendwo herausfinden. Und dein Terminkalender sagt dir auch nicht, wie lange die Zeit anhält, in der du gerade steckst oder welche Zeit danach kommt. Und tatsächlich trauen und pflanzen und suchen und lieben und Hass und streiten, sie stehen in keine ordentliche Schlange, sodass die uns begegnen, eine nach den anderen. Sie machen keine Termine. Und wenn wir versuchen, Termine mit ihnen zu machen, halten sie diese nicht ein. In einer einfachen Stunde, in 60 Minuten, wenn nicht in 60 Sekunden, können wegwerfen, hassen, Streit und Umarmen alle zusammen bei uns einmarschieren, ohne sich vorher anzukündigen, nicht wahr? Und genau dann, wenn man endlich so sich sortiert hat und irgendwie klar begriffen hat, in welche Zeit man gerade steckt, okay, jetzt raff ich das irgendwie, und nachdem man endlich mal seine Erwartungen so angepasst hat, dann ist die Zeit um und eine neue kommt. Ich habe vergessen, vorher Klaus zu fragen, ob das der richtige Begriff ist. Aber versteht ihr, was ich meine, wenn ich von einem Clipper-Automat rede? Ja? Dieses Ding mit dem Ball da oder der Kugel so und es wird hin und her geschleudert? Flipper. Google Translate hat versagt. Es tut mir leid. Ja, also Flipper. Das Leben unter der Zeit für uns ist wie das Leben eines Flipperkugels, nicht wahr? Man wird hin und her geschleudert und dann nach einer Ewigkeit wird alles ein Tick langsamer. Und man denkt, oh, man kommt zu, und dann geht es wieder los, wo du schon wieder irgendetwas begegnet bist. Die Zeit kommt und geht, wie sie will, und wir haben keine Kontrolle darüber. Ich habe die Zeit meiner Geburt nicht bestimmt, ich werde die Zeit meines Todes nicht bestimmen können. Und jede Zeit zwischen Geburt und Tod kommt und geht nicht nach meinem Befehl, sondern nach Gottes. Now, auf der einen Seite ist diese Beschreibung von Zeit ein richtig guter Trost, nicht wahr? Aus zwei Gründen. Erstens, wenn Gott unsere Erfahrungen mit der Zeit so haargenau beschreiben kann, dann bedeutet das, dass er uns versteht. Er versteht, wie es ist, als Mensch von der Zeit hin und her geschleudert zu werden. Er hat den Durchblick, wo ich nur die Verwirrung habe. Aber noch mehr, diese Verse sagen uns, wenn die Zeit gerade richtig blöd ist, wenn es gerade eine richtig schwere Zeit ist, irgendwann wird andere Zeiten kommen. Die Zeit des Trauens wird irgendwann eine Zeit des Lachens. Die Zeit des Umarmens wird wiederkommen. Diese furchtbaren Corona-Zeiten werden irgendwann mal vorbeiziehen. Vers 1 bis 8 sagt uns ganz klar und deutlich, dein Jetzt ist nicht dein für immer. Dein Jetzt ist nicht dein für immer. Und doch genau dieselbe Wahrheit, die uns hier tröstet, hält uns auch davon ab, unsere Hoffnung auf unsere Hier und Jetzt zu setzen, nicht wahr? Weil auch wenn es jetzt richtig gut für dich läuft, wenn es gerade richtig Hammer läuft, dein Jetzt ist nicht dein für immer. In den Versen 2 bis 8 macht die Zeit eigentlich alles rückgängig, nicht wahr? Das Gute löscht das Böse aus, das Böse löscht das Gute aus. Der Tod kanzelt die Geburt, Vers 2. Oder Vers 6, du suchst ein tolles Geschenk für jemanden aus, du findest es und dann lässt du es in der Straßenbahn liegen und hast es vergessen. Du sammelst tausende Bilder auf deinem Handy, hast wunderbare Erinnerungen und dann fällt dein Handy in die Toilette rein. Und wie die Wellen am Strand vernichtet die Zeit einfach alles, was sie anfasst. Und das bringt denn der Prediger zum Problem von den ersten zwei Kapiteln dieses Buchs. Vers 9, man arbeite wie man will, so hat man doch keinen Gewinn davon. Er fragt sich einfach, was bleibt denn übrig? Was kann die Angriffe der Zeit widerstehen, überleben? Was kann uns am Ende und auf Dauer sättigen und zufriedenstellen? Nichts. Für den Prediger, das Leben ist wie das Parfüm von Calvin Klein, ironischerweise Eternity genannt, also Ewigkeit. Und man sprüht sich damit und riecht ein bisschen schöner als davor vielleicht, aber es ist nur ein Dunst. Und ein paar Stunden später ist der Geruch weg, nicht wahr? Die Zeit hat es vertrieben. So, das ist der Sehtest. Wie klar siehst du die Zeit? Und damit wir denn unsere geistlichen Augen so gut einschätzen können, zeigt uns der Prediger, was er gesehen hat. Was wirklich da ist, so dass wir es auch sehen können. Und das ist der Grund, wieso ich von Sehtest und so rede. Da in Vers 10 und in Vers 16 führte seine Beobachtungen ein mit dem Begriff "Ich sah". Er zeigt uns, was er gesehen hat. Er zeigt uns, was wirklich da ist. Und die zwei Beobachtungen, die er bringt, tatsächlich stellt er jede zweimal fest. So in den Versen 10 bis 15 geht es zuerst darum, wer ist Gott? Und dann danach, wer sind wir? Und dann in Versen 16 bis 22 geht es zuerst darum, wer sind wir? Und dann danach, wer ist Gott? Jede Beobachtung wird zweimal gemacht. So hier ist dann die erste Beobachtung. Fürchte Gott, den Schöpfer, der über Zeit steht. Fürchte Gott, den Schöpfer, der über Zeit steht. Ab Vers 10 nimmt uns der Prediger einen Schritt zurück, sodass wir das Gesamtbild mit ihm betrachten können. Wie passt das Ganze alles zusammen? Er zeigt uns. Ich sah die Mühe, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie damit geplagt werden. Sowieso ist unsere Erfahrung mit Zeit so lästig, so verwirrend, frustrierend, weil Gott die Zeit so aufgestellt hat, so gestellt hat. Gott hat uns Zeit in diese Form gegeben und in keiner anderen Form. So Vers 11, Gott hat die Schöpfung wunderschön gemacht, aber hat auch auf alles und allem ein Verfallsdatum gelegt. Alles ist schön in seiner Zeit, aber die Zeit läuft aus und die Schönheit wird bald vorbei sein. Und Gott hat alles absichtsvoll so gemacht. Gott hat die Zeit bewusst so gestellt. Und weil Gott der Schöpfer ist, tickt die Zeit nach seinem Befehl. Er steht über sie als ihre Schöpfer. So dass die Zeiten sich verändern, aber Gott bleibt ein und dasselbe Gott. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und das ist eine richtig gute Nachricht in der Bibel. Es ist eine richtig gute Nachricht, dass Gott über Zeit steht, weil es bedeutet, dass Gott zu jeder Zeit in deinem Leben und meinem Leben eingreifen kann. Ich frage mich, das ist ein Kumpel von mir neulich geschehen. Ich muss gestehen, das ist ein Kumpel, dessen Namen mit Wharton Teaks Billiams reimt, neulich geschehen. Bist du jemals vor einen Zug gerannt und hast ihn doch verpasst? Nicht niemals? Einige schon, ja. Gott muss niemals nach dem Zug rennen, um bei uns in unserem Leben einzugreifen. Er kommt niemals zu spät, weil er über die Zeit steht, kann er immer und überall da eingreifen, wann es dran ist. Wie Klaus ein Bibelvers vorhin im Gottesdienst vorgelesen hat, Gott hat dann auch in der Fülle der Zeit, genau zum richtigen Zeitpunkt, seinen Sohn in diese Welt gesandt, um uns zu retten, indem er für uns am Kreuz stirbt. Gott kann genau zum richtigen Zeitpunkt handeln, weil er über Zeit steht. Und weil Gott über die Zeit steht, sind seine Taten immer zeitlos oder ewig. Schaut euch Vers 14 an. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, für immer besteht. Was Gott tut, offenbart, wer er ist. Weil Gott der Ewige ist, sind seine Taten auch ewig und zeitlos. Deswegen Vers 14, man kann nichts dazu tun oder wegtun. Die Zeit kann alles wegfressen, nicht wahr? Es gab einen faszinierenden Artikel, ich glaube, das war in der New York Times vor einigen Jahren. Vier Geschwister haben sich jedes Jahr zusammen fotografieren lassen. Für 50 Jahre. Und man hat auf ihre Gesichter gesehen, wie sie gute Jahre, schlechte Jahre so erlebt haben. Man hat allerdings auch gesehen, wie Jahr für Jahr die Zeit mehr und mehr weggekratzt hat. Und sie veraltet hat. Aber der Prediger sagt uns, weil Gott über Zeit steht, weil seine Taten zeitlos sind, die Zeit kann Gottes Taten nicht wegfressen. Und das ist auch eine richtig gute Nachricht für uns, die wir Jesus vertrauen. Denn das bedeutet, dass unsere Rettung feststeht. Unsere Rettung hat kein Verfallsdatum. Wenn Gott jemanden gerecht in Jesus Christus erklärt, dann gilt diese Aussage immer und ewiglich. Weil Gott der zeitlose, ewige Schöpfer ist, bleibt sein Wort und seine Taten immer bestehen. So, Gott hat die Zeit so aufgestellt, alles, was Gott tut, ist zeitlos, und dann Gott bringt die Zeit in Ordnung. Vers 15. Was geschieht, das ist früher schon geschehen, und was geschehen wird, ist auch früher schon geschehen, und Gott sucht wieder auf, was vergangen ist. Ein relativ komplizierter Vers. Ich glaube, der Prediger will Folgendes sagen. Kommt es dir jemals vor, als ob die Zeit dir durch die Finger wegrennt? Wie Sand. Du meinst, sie irgendwie fest im Griff zu halten, und dann machst du doch deine Hand auf und da ist nichts mehr da. Nur vielleicht ein Gefühl des Verlustes. Oder nur vielleicht der Schmerz der Leere. Oder vielleicht Ungerechtigkeit, was nicht wieder gut gemacht worden ist. Oder Wunden, die Zeit doch nicht geheilt hat. Oder Situationen, wo keine Buße je getan worden ist und es irgendwie weitergegangen ist, ohne dass das Kapitel richtig abgeschlossen werden konnte. Und dann schaut man zurück in dem, was war. Und da ist nur eine bleibende Reue, die ohnmächtig zurückschaut und nichts ändern kann. Im schlimmsten Fall schaut man zurück auf unaufgeklärte Verbrechen, wo die Polizei nach Jahren einfach gesagt haben, ja, wir können nichts machen. Und niemand wurde zur Gerechtigkeit gezogen. Und was die Zeit hinter sich lässt, ist einfach manchmal fast unerträglich, nicht wahr? Und auch in Vers 15 sagt der Prediger, Gott wird die Zeit nicht ewig weiter ticken lassen. Gott sucht wieder auf, was vergangen ist. Es kommt der Tag, wenn Gott Stopp drückt. Und die Zeit wird stehen bleiben. Und an dem Tag wird Gott alles aufsuchen, was die Zeit hinter sich geworfen hat. Und Gott wird dafür sorgen, dass alles gut gemacht wird. Dass alles Ungerechte gerecht gemacht wird. Und dann wird niemand sagen, Gott hat mich vergessen. Gott hat das nicht gesehen, was ich getan habe oder was mir getan worden ist. Gott wird alles, auch die Zeit, in Ordnung bringen. Was für ein wunderbarer Trost, nicht wahr? Vers 17. Da dachte ich in meinem Herzen, sagt der Prediger, Gott muss den Gerechten und den Gottlosen richten, denn alles Geschehene und alle Werke haben ihre Zeit. Gott wird alle richten. Niemand wird dem Tag entkommen. Und das ist richtig gut so, denn das bedeutet, dass Gott nichts Ungerechtes in seine Ewigkeit hineinnehmen wird. Und was da in Vers 15, Vers 17 so angedeutet wird, wird im Neuen Testament weiter erklärt, wo Gott uns sagt, dass der Herr Jesus Christus selbst an diesem Tag der Richter der Welt sein wird. Derjenige, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns gestorben ist, das ist derjenige, der alles in Ordnung bringen wird. Und für die, die Jesus schon kennen, für die, die ihm vertrauen, wir brauchen keine Angst vor diesem Tag zu haben, wenn Jesus alles richtet. Denn Jesus hat schon für uns bezahlt, für unsere Gottlosigkeit bezahlt durch seinen Tod. Er ist alles, was wir brauchen, sodass Gott uns annimmt. Aber wenn man Jesus noch nicht vertraut, dann ist die Auferstehung Jesu Christi Gottes Beweis, Gottes Botschaft für dich und für die ganze Welt. Der Tag kommt, wo die Uhr stehen bleibt und Jesus richten wird. Es ist Gottes Botschaft, dass es allerdings noch nicht zu spät ist, zu Jesus zurückzukehren, umzukehren. Noch nicht zu spät, um Vergebung von ihm zu bekommen. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Schöpfer, der über Zeit steht. Er hat die Zeit so gestellt. Seine Taten sind zeitlos. Er wird die Zeit in Ordnung bringen. Und was sollen wir damit machen? Damit im Vers 14. Gott tut das, damit man sich vor ihm fürchten soll. Mit anderen Worten, sehen wir die Zeit mit klaren geistlichen Augen, werden wir Gott fürchten. Um es ganz klar zu sagen, Gott zu fürchten hat nichts mit Angst zu tun. Hat nicht mit Angst zu tun. Angst hat man vor einem Tyrann, nicht wahr? Der unberechenbar ist. Die Gottesfürcht in der Bibel ist etwas ganz anderes. In der Bibel bedeutet Gott zu fürchten, ihn über alles zu lieben. Angst vertreibt, Gottesfürcht zieht näher zu Gott. Gott zu fürchten bedeutet, dass wenn Gott spricht, wir hören. Und was er segnet, lieben wir. Was er verbietet, vermeiden wir wie die Pest. Was er befiehlt, gehorchen wir. Und was er verspricht, vertrauen wir mit Dankbarkeit. Das ist Gottesfürcht. Und der Prediger sagt, Gott hat die Zeit so aufgestellt, so dass wir Gott fürchten. Fürchtest du Gott? Oh, wenn nicht, dann brauchen wir wieder den Sehtest von Vers 1 bis 8 zu machen. Und Gott einfach darum zu bitten, dass er uns dabei die Augen öffnet. Denn wenn wir die Zeit klar sehen, werden wir Gott fürchten, als der ewige Schöpfer, der über Zeit steht. Das ist die erste Beobachtung. Und jetzt kommt die zweite. Und hier geht es um die Selbsterkenntnis. Erkenne, dass du ein Geschöpf unter Zeit bist. In der ersten Beobachtung ging es darum, uns vor dem Gesamtbild zu stellen. Und jetzt geht es darum, uns vor den Spiegel zu stellen. Wer sind wir überhaupt? Und zuerst will der Prediger uns sagen, wir sind unter, nicht über. Unter der Zeit, nicht über die Zeit. So, schaut euch Vers 18 an. Wer sind wir im Gegensatz zum ewigen Schöpfer? Wir sind Menschenkinder. Kleine Erdlinge. Winzig kleine Erdlinge. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sind wir geschaffen worden, zu einem bestimmten Zeitpunkt leben wir und sterben wir und unser ganzes Leben leben wir unter der Zeit. Oh, ja, Vers 11, wir sehnen uns nach der Ewigkeit, aber wir haben sie nicht. Wir spüren in uns ein dumpfes Herzeleid, ein Heimweh für einen Ort, an dem wir nie gewesen sind. Wir wollen ewig sein. Aber die Ewigkeit haben wir nicht in unseren Händen. Wir sind unter, nicht über. Und diese Sehnsucht danach, irgendwie über die Zeit zu sein, in die Ewigkeit hineinzugelangen, das macht unsere Frust all so schmerzhafter, nicht wahr? Vers 11 wieder. Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und doch kann der Mensch das Werk, das Gott tut, nicht ergründen. Weder Anfang noch Ende. Wir sind wie Kleinkinder, die ihr Gesicht gegen einen Teil des Puzzles festhalten und deswegen das Gesamtbild nicht sehen. Wir können die Zukunft nicht sehen und die Vergangenheit bleibt uns oft ein Rätsel. Wir können weder den Anfang noch das Ende von Gottes Tun begreifen. Nun, an diesem Punkt könnte jemand Einwand bringen, nicht wahr? Jemand könnte sagen, Moment mal, ich bin Christ, ich kenne die Zukunft. Gott hat uns, die wir Jesus kennen, die Zukunft schon offenbart, nicht wahr? Wir wissen, wie es weitergeht. Epheser 1, Verse 9 bis 10. Gott hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, damit der Heilsplan in der Erfüllung der Zeiten ausgeführt wird, in Christus als Haupt alles zusammenzufassen. Das ist die Zukunft. Gott wird das gesamte Universum in seine Kirche unter Christi Herrschaft zusammenfassen, zusammenbringen, vereinen. Jeder Christ darf Gottes Plan für die Zukunft wissen. Jeder Mensch darf Gottes Plan für die Zukunft wissen. Wir haben gerade Gottes Plan für die Zukunft gehört. Und doch wissen wir nicht, wie alles da reinpasst, nicht wahr? Wie wird Gott die Puzzlestücke meines Lebens oder deines Lebens zusammenfügen? Wie passt meine letzte Woche in Gottes ewigen Plan hinein? Wie sehen die nächsten Monate für uns als Gemeinde aus? Wann kommt ein neuer Hauptpastor? Diese Dinge wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir sind ahnungslos. Wir sind ahnungslos, aber nicht trostlos, weil wir wissen, dass all unsere Zeiten, auch die Zeiten, die wir nicht kennen, stehen in den Händen dessen, der für uns gestorben ist. Wir sind unter der Zeit, wir sind nicht über die Zeit. Noch schlimmer, wir sind korrupt, wir sind nicht heil. So Vers 16. Weiter sah ich unter der Sonne Orte des Gerichts, und da war ein gottloses Wesen. Und Orte der Gerechtigkeit, da war Gottlosigkeit. Wen hältst du für gerecht? Welche Orte oder Institutionen oder Personen sind gerecht in deinen Augen? Der Prediger in Vers 16 sagt, auch da, woran du gerade gedacht hast, auch da ist Korruption zu finden. Denn alle Menschen überall sind moralisch korrupt. Wenn Kinder merken, dass sie etwas Böses oder Freches tun können, ohne dafür bestraft zu werden, sie machen meistens weiter, nicht wahr? Wenn niemand einfach sagt, hey, stopp, hör damit auf, die machen sie weiter. Erwachsene eigentlich auch. Wir tun die Dinge, die Gott nicht gefallen, und weil die Zeit einfach weiterläuft, weil meine Uhr nicht stehen bleibt, dann machen wir einfach weiter, weil wir denken, ach, die Zeit ist mein Verbündeter. Die Zeit wird all mein Tun irgendwie verschleiern und verdecken. Und Gott wird nie eingreifen. Und so sündigen wir weiter, so dass Vers 16 auch an Orten des Gerichts, Orte, wo es Gerechtigkeit geben sollte, da gibt es Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit. Wer sind wir? Wir sind korrupt. Wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht heil. Und zuletzt, wir sind Geschöpfe, nicht der Schöpfer. Vers 18. Ich sagte in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüft und sie sehen, dass sie selbst wie das Vieh sind. Nur Menschen sind in Gottes Ebenbild geschaffen. In der Hinsicht sind wir nicht wie Viecher und Tiere. Wir sind viel wertvoller. Aber gewissermaßen sind wir schon wie Tiere. Denk einfach an eine Kuh zum Beispiel. Denk an eine Kuh. Wo wird diese Kuh in 80 Jahren sein? Unter der Erde, nicht wahr? Und wo werden wir in 80 Jahren sein? Vers 19. Das Geschick des Menschen ist wie das Geschick des Viehs. Beide trifft dasselbe Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene auch. Im Moment sehen wir alle recht unterschiedlich aus. Wir sehen auf alle Fälle anders aus als die Kühe auf dem Feld irgendwo. Und doch sagt der Prediger, wart nur ab. Wart nur ab. Irgendwann hast du dasselbe Profilbild wie eine Kuh. Staub. Erde. Und das war's. Und wenn ich sterbe, sagt der Prediger, Vers 21, entscheide ich nicht, ob ich aufgehe oder unten gehe. Meine Ewigkeit hängt nicht von meinem Tun ab, sondern vom Tun meines Schöpfers. Hat er mich gerettet oder hat er nicht? Nur der Schöpfer kann das machen. So hast du das richtige Selbstbild. Hast du bekannt, wer du wirklich bist, wie du wirklich in Beziehung zur Zeit stehst, dass du unter der Zeit bist? Denn jedes Mal, wo wir versuchen, Gottes Beziehung zur Zeit für uns selbst in Anspruch zu nehmen, uns selbst anzueignen, sind die Folgen immer katastrophal, nicht wahr? Wir sind gestresst, wir sind belastet, wir tragen die ganze Welt auf unsere Schulter und stolpern darunter, dass die Zeit für uns nicht stehen bleibt. Und wir sagen Sachen wie, oh, es gibt nicht genug Stunden am Tag, wenn ich nur mal eine Pause hätte. Und leiden wir unter Lasten, für die unsere Schulter nicht gedacht worden sind. Aber wir können davon umkehren. Wir können unsere geistliche Sicht korrigieren lassen. Wir können aufhören, Gott zu spielen und es freudig begrüßen, dass wir Geschöpfe sind. Geschöpfe, die unter der Zeit leben. Und wie sieht das Leben dann aus? Gestresst? Belastet? Nein, Verse 12 und 13 lassen uns ein besseres Leben schmecken. Darum erkannte ich, dass es nichts Besseres für sie, also für die Menschen gibt, als fröhlich zu sein und sich Gutes zu tun in ihrem Leben. Denn jeder Mensch, der isst und trinkt und guten Mut hat in alle seine Arbeit, das ist eine Gabe Gottes. Das hört sich doch nach Freiheit an, oder? Das hört sich an wie das Leben, was der Herr Jesus gelebt hat. Er hat sich bewusst der Zeit unterstellt. Er hat seine eigenen Begrenzungen als Mensch beherzigt. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns befreit, die wir ihm vertrauen, sodass wir auch Anteil an dieses befreites Leben haben. Und der Prediger sagt, es gibt nichts Besseres als das. So genieß, was du hast. Das ist Gottes Geschenk und Gabe. Lade Leute zum Abendessen ein. Verbringe Zeit mit Freunden. Mach deine Arbeit mit fröhlichem Gewissen. Sei großzügig mit dem, was du hast. Denn das Leben ist nicht unser Gewinn. Es ist Gottes Geschenk und Gabe. Und die Zeit ist nicht unser Feind. Sie ist Gottes Werkzeug, um uns mehr wie Jesus zu machen. So dass für uns, für Christen, die Zeit läuft nicht ab. Sie läuft auf etwas zu. Denn nach einer kurzen Zeit, nach einer sehr kurzen Zeit, wird der Gott alle Gnade, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus berufen hat, uns über die Zeit in seine Ewigkeit hinein erheben. Amen. Lasst uns beten. Himmlische Vater, wir wollen bekennen, dass wir das mit der Zeit oft falsch sehen. Und oft so tun, als ob wir über die Zeit stehen würden, statt unter ihr. Vater, öffne du uns die Augen unseres Herzens, so dass wir klar erkennen können, dass wir unter der Zeit stehen. Und dass wir auch denn über dich staunen und dich lieben, der du über die Zeit als ewigen Schöpfer stehst. In Jesu Namen. Amen.